Selten im Jahr ist das so, dass bei uns der Gottesdienstraum so geschmückt ist wie jetzt. Und das ist ja nicht nur hier so, sondern wenn wir draußen durch die Stadt laufen, und zwar egal, ob das in Detmold ist oder in Bielefeld ist oder sonst irgendwo in Deutschland oder fast könnte man heute sagen auch weltweit, dann merken wir, dass in diesen Tagen die Städte ganz besonders geschmückt sind. Und das finde ich ja eine ganz tolle Sache. Also einerseits natürlich, es wirkt ganz besonders, weil es hier viel schneller dunkel wird. Und dann, wenn in den Städten so etwas schöne Beleuchtung sind, irgendwelche Girlanden und Sterne und Kerzen und Bäume und so, dann wirkt das ja noch viel intensiver, als wenn wir diese Dekoration im Sommer hätten. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich Christen vor schon vielen Jahrhunderten entschieden haben, den Geburtstag Jesu genau zu dieser Zeit zu feiern. Bei den alten Römern und bei den Griechen, da gab es nämlich auch Feste, die man zu diesem Zeitpunkt gefeiert hatte. Die Römer hatten beispielsweise das Fest der unbesiegbaren Sonne, den Sol Invictus. Und zwar, weil sie die Sonne genauso wie den Mars oder die Venus oder den Jupiter als Götter betrachteten. Und dann meinten sie, eine der wichtigsten dieser Götter, das ist die Sonne. Und die Sonne feiert man dann, wenn es eben ab jetzt wieder aufwärts geht. Also aufwärts, das heißt wieder länger Sonnenschein, wieder mehr Licht. Ab diesem Zeitpunkt der Wintersonnenwende beginnt das ja. Und dann gab es Christen schon in früher Zeit, zum Beispiel der Johannes Chrysostomos, ein sehr begabter Prediger seiner Zeit. Und der hatte gesagt, das ist doch gerade ein geeigneter Zeitpunkt, wo wir als Christen feiern, dass Jesus geboren ist. Denn Johannes, einer der Jünger Jesu, der nennt die Geburtsgeschichte Jesu, fasst er ja ganz kurz zusammen. Das beginnt dann ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann geht es hinterher weiter und der sagt, dann ist das Wort ist das Licht. Und dann steht, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis wollte es nicht. Und dann meinte man, das passt ja ganz hervorragend. Dann nehmen wir doch diesen Zeitpunkt, wenn wir schon nicht genau wissen, weil es da keine Eintragung im römischen Einwohnermeldeamt gibt, wann Jesus geboren worden ist, dann nehmen wir doch dieses Datum und erinnern uns daran, Jesus ist gekommen, Jesus ist geboren und das tun wir jedes Jahr wieder. Und damit das nicht so plötzlich kommt, so von einem Tag auf den nächsten, da gibt es dann alle möglichen Dinge, die uns daran erinnern. Manche, insbesondere vielleicht der Kinder, die werden so einen Adventskalender haben. Jeden Tag vor Weihnachten ein kleines Türchen aufmachen, ein kleines bisschen Schokolade darin haben. Oder wenn die Mütter dann noch etwas kreativer da was verpackt haben und eingepackt haben, dann freuen die Kinder sich noch mehr. Und dann jeden Tag erinnert werden, bald ist es soweit, bald feiern wir den Geburtstag Jesu. Oder auch das, was wir dort haben, den Adventskranz, den hat der Johann Hinrich Wiechern, ein frommer Pastor vor 150 Jahren in Hamburg erfunden. Allerdings war der bei ihm noch etwas größer. Ein Wagenrad war das gewesen, auf dem er dann 24 Kerzen draufstellte. Aber das passt für die meisten Wohnungen heute nicht. Also reduzierte man das dann so auf Adventskranz. Und dann jeden Sonntag vor Weihnachten wird dann eine Kerze angezündet in der Vorfreude. Und diese Zeit der Vorfreude bei uns normalerweise, naja, die vier Adventssonntage, also rund vier Wochen, diese Vorfreude, die nennt man auch ja Advent. Zeit der Vorfreude, Advent. Vom Lateinischen abgeleitet wie die Ankunft Gottes. Gott kommt auf die Erde, um die Erde zu besuchen. Und das jetzt nicht nur in Form irgendeines Engels oder einer Wolken- oder Feuersäule wie im Alten Testament, sondern als Mensch. Er erscheint als Mensch hier auf der Erde und er lebt hier auf der Erde wie alle anderen Menschen auch. Und das ist was ganz Besonderes. Das ist der wichtigste Besuch, den diese Welt je gehabt hat. Wichtiger als bei jedem Regierungschef oder sonst irgendwie etwas. Hier kommt Gott selbst und besucht die Menschen. Und das ist die Ankunft Gottes auf der Erde, die Ankunft Jesu auf der Erde. Das, was wir allerdings zu Weihnachten auch immer im Blick haben, ist, wir feiern
Jesus ist geboren, wir feiern, Gott wird Mensch und kommt auf die Erde, aber wir feiern auch und erinnern uns dann daran, Jesus hat gesagt, dass er einmal wiederkommen wird. Und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Ich glaube, das ist einer der Gedanken, der sehr selten so allgemein im Weihnachtsfest geäußert wird. Meistens ist es ja eher so, ja, wie zum Beispiel letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, auf dem Weihnachtsmarkt, dem Christkindlmarkt in Görlitz zu predigen. Da hatte eine Gemeinde, hatte so ein Konzert gemacht und ich hatte da die Predigt gehabt. Und direkt neben diesem Podium, wo das Ganze stattgefunden hat, da hatte dann die katholische Kirche so eine Krippe in lebensgroßen Figuren dargestellt, aus Holz. Und daneben hatten sie sogar ein paar lebendige Schafe. Eigentlich fand ich das ganz originell. Da wird man, wenn man dann über den Weihnachtsmarkt geht, direkt damit konfrontiert, wie war es denn damals vor 2000 Jahren, als Jesus in einer Krippe, in einem Stall geboren worden ist und wenige Stunden später die Hirten von dem Feld kamen, um das Kind anzubeten. Aber was ich dabei sagen will, ist, man erinnert sich heute an Jesus meistens als das kleine Baby in der Wiege. Und zweifellos, das war er ja auch. Gott ist nicht gekommen schon als fertiger Mensch, sondern als kleines Baby. Aber das kleine Baby ist nicht kleines Baby geblieben, sondern ist ein erwachsener Mann geworden, der etwa mit 30 Jahren aufgetreten ist und geredet hat von dem, was der Mensch über Gott wissen sollte. Geredet hat von Schuld und Sünde und Trennung von Gott und der Möglichkeit, wieder zurück in Kontakt mit Gott zu kommen. Und dann hat er Menschen geheilt und Menschen getröstet und Ungerechtigkeit angesprochen und Hoffnung weitergegeben. Und wie wir wissen, ist er dann am Ende hingerichtet worden, gestorben am Kreuz und auferstanden. Das, woran wir uns aber im Advent und zum Christfest erinnern, ist, Jesus wird nicht alle Zeit beim Vater im Himmel bleiben, sondern er hat versprochen, dass er von dort wiederkommen wird. Und das ist etwas ganz Schönes. Das ist ja etwas, worauf wir uns in besonderer Weise freuen können. Zwar die Ereignisse, wie die Bibel das beschreibt, werden nicht ganz so angenehm sein. Da wird es auch schwierige Begleitumstände geben, wenn das kommt. Aber eigentlich ist es, wir erwarten unseren König wieder. Wir erwarten unseren Herrscher wieder. Wir erwarten unseren Herrn, unseren Erlöser. Wir erwarten den Sohn Gottes wieder, der kommt. Und das zweite Mal, wenn er kommt, und daran wird kein Zweifel gelassen, das zweite Mal, wenn er kommt, dann wird er in Herrlichkeit kommen. Als Jesus das erste Mal geboren ist als kleines Kind, da war es ja schwierig zu erkennen, dass das Gott sein soll. Deshalb braucht es dann so ein paar Begleitumstände, wie den Stern, der die Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem geführt hat. Oder eben die Hirten, die plötzlich auf dem Feld die Engel am Himmel hören und sehen. Dadurch wird dann deutlich, hier handelt es sich nicht um eine ganz normale Geburt. Das nächste Mal, wenn Jesus wiederkommt, braucht es das nicht, weil wir dann alle auf ihn aufmerksam werden, und zwar ganz gleich, ob wir Christen sind und ihn erwarten oder ob wir Menschen sind, die in den Tag hinein leben und Gott Gott sein lassen, dann werden das alle Menschen ganz deutlich wahrnehmen können. Und ich möchte euch da einen Abschnitt vorlesen aus dem Matthäusevangelium, Matthäusevangelium Kapitel 24. Da spricht Jesus ja, er war gerade mit seinen Jüngern im Tempel in Jerusalem gewesen und die Jünger sind begeistert von diesem prächtigen Tempel Herodes des Großen, der gerade kurz vorher fertig gebaut worden ist und Jesus kündigt an, dieser Tempel, der wird vernichtet werden. Und das passierte dann ja auch bei dem jüdischen Krieg 70 nach Christus, da wo dann der Tempel vernichtet worden war. Und dann haben wir aber, wenn wir das Kapitel weiter durchlesen, nämlich ab Vers 29, Matthäus 24, ab Vers 29, da kommt Jesus auf ein anderes Ereignis zu sprechen, nämlich seine zweite Wiederkunft, der zweite Advent sozusagen. Also jetzt nicht zweite gerechnet in jedem Jahr, wo wir Advent feiern, sondern der zweite Advent, das zweite Mal, wenn Gott auf die Erde kommt. Matthäus 24, Abvers 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon saftig werden und Blätter treiben, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist die Beschreibung, die Jesus gibt, von dem Zeitpunkt, wo er das nächste Mal kommen wird. Und da merken wir, erst einmal werden astronomische Zeichen sein. Zeichen sein, die die Menschen wahrscheinlich in Angst und Schrecken jagen werden. Wir lesen, die Sonne wird ihren Schein verlieren und der Mond wird düster sein und Sterne werden vom Himmel fallen. Und wir müssen uns ja die Frage stellen, ja, wie kann denn so etwas passieren? In der Vergangenheit gab es immer wieder verschiedene Deutungen, die Christen dafür herangezogen haben, was da denn nun passieren könnte. Also beispielsweise Mitte des 19. Jahrhunderts gab es den Krakatau, ein Vulkan, der explodiert ist und tagelang Schutt und Staub in die Atmosphäre geblasen hat. Und dann sagen uns Klimaforscher, dass über mehrere Jahre hinweg in der ganzen Welt Missernten waren, weil durch diesen Staub, der in die Atmosphäre geblasen worden ist, die Sonne verdunkelt war. Also nicht, dass es ganz dunkel war, aber messbar weniger, sodass die Pflanzen nicht so gut wuchsen. So etwas könnte eine Verdunkelung der Sonne hervorrufen. Vielleicht nicht nur ein Vulkan, sondern zwei oder drei oder vier. Und plötzlich ist es so Missernten und man kann nichts dagegen tun, weil mit all moderner Technik kann man den Schein der Sonne eben nicht ersetzen. Das wäre möglich. Oder in den 70er und 80er Jahren, da waren viele Christen fest davon überzeugt, diese Verdunklung der Sonne und des Mondes, das ist bestimmt ein Hinweis auf einen Atomkrieg. Also wenn Atombomben überall explodieren und sowieso alles verseucht wird und ebenfalls dann mit dem ganzen Fallout und dem ganzen Staub, der in der Atmosphäre ist, eine ähnliche Reaktion hervorgerufen worden wäre. Im Jahr 2000, kurz danach, da waren viele Menschen in Angst und Schrecken gejagt durch Filme wie Deep Impact. Es kommt ein Meteorit auf die Erde zu und er knallt auf die Erde und wir hätten genau denselben Effekt. Das würde ja sogar noch passen, wenn der steht und Sterne werden auf die Erde fallen und dann wird es dunkel werden. Auch das ist theoretisch möglich. Aber vielleicht hat Gott auch noch einen ganz anderen Weg, den wir gar nicht kennen. Und am Ende ist es nicht entscheidend wichtig, dass wir sagen können, warum und wie sich die Sonne verdunkelt oder der Mond. Mit den Sternen, da müssen wir wissen, dass in dem griechischen Sterne auch irgendwelche Himmelskörper gemeint sein können. Das heißt, es müssen nicht die Sterne sein, die wir am Himmel sehen. Rein astronomisch und physikalisch wäre es auch schwierig, nicht nur, dass sie sehr weit entfernt sind und es schwierig wäre, hierher zu kommen. Zweitens sind sie dermaßen groß, viele noch größer als unsere Sonne, dann würden sie nicht auf die Erde fallen, sondern die Erde würde, wenn sie nur in ihre Nähe käme, sofort verglühen. Und dann wäre es mit dem Rest der Endzeit auch nichts mehr. Also im Griechischen ist es so, dass eben Stern kann meinen auch irgendein Himmelskörper. Also eine Sternschnuppe, ein Meteorit oder vielleicht auch menschengemachter Weltraumschrott, der dann wieder runterfällt. Irgendwelche Reste von Raketenstufen oder so etwas. Irgendetwas, was von oben herunterfällt, ein Himmelskörper. Und da gebraucht das Griechische eben einen Begriff für all das. Also sehr wahrscheinlich nicht die Sterne, die wir sehen, die ja Sonnen sind, die sehr weit entfernt sind, sondern wahrscheinlich irgendetwas, was hier so auf der um die Erde herum im Weltall unterwegs ist. Das wird passieren. Und diese Dinge sind so eindrücklich, beschreibt die Bibel, dass die Menschen davon erschreckt sein werden. Wir lesen das ja noch viel ausführlicher in der Offenbarung. Aber dann sehen, in was da alles für Gerichte kommen, die Gott stattfinden lässt. Und viele Menschen sterben werden, Katastrophen stattfinden werden, bevor Jesus dann kommt. Und im Matthäusevangelium 24, da berichtet er das ja nur ganz kurz und knapp. Aber das alles kommt, irgendetwas wird passieren. Und dann sehen wir, und dann wird Jesus kommen auf den Wolken des Himmels. Und da wird es das Zeichen des Christus geben, was alle Menschen sehen werden. Und jetzt könnte ich dich fragen, was ist denn das Zeichen des Christus? Und vielleicht würde der ein oder andere schnell sagen, das ist bestimmt das Kreuz. Denn heute gilt ja das Kreuz weltweit als das Symbol der Christen. Allerdings so sicher ist das nicht. Zur Zeit der ersten Christen hatte man das Kreuz keinesfalls als Symbol gehabt, denn das war ja ein Symbol des Todes. Ein Symbol der Folter, nicht ein Symbol des Lebens und Gottes. Zur Zeit des Neuen Testaments und den ersten, zweiten, dritten, vierten Jahrhundert, da gab es viel mehr zum Beispiel das Rho-Ri-Zeichen oder Chi-Rho, nicht? Also eigentlich, ja, ich weiß nicht, die, die Griechisch kennen, die wissen das sofort. Andere haben das vielleicht mal irgendwo an einer Kette getragen oder gesehen. Das ist nämlich so ein X und in dem X steht ein R. Beziehungsweise ein P, sieht so aus wie ein P dann, nicht? Also das X, das ist nämlich, naja, Griechisch ist halt ein bisschen anders, das ist ein Chi, also, und das P ist ein R, also eigentlich C-H-R, Punkt. So kürzen wir das ja heute auch noch ab, nicht? Vor Christus, nach Christus, C-H-R, und das ist in diesem Bild dieses X und mit dem P da drin. Das war ein Zeichen, was die ersten Christen gehabt haben. Manche ersten Christen hatten als christliches Symbol den Anker, andere Christen hatten als christliches Symbol einen Fisch, und es gab noch einige andere. Hier in der Bibel steht nur, es wird das Zeichen des Christus sein, was auch immer. Und es wird so eindrücklich sein, dass alle Menschen das auch sofort als Zeichen des Christus erkennen. Das heißt, die müssen nicht lange grübeln und überlegen, was das sein soll, sondern da werden Menschen weltweit das irgendwo am Himmel sehen und werden merken, das ist Jesus. Das ist auf der, den wir warten oder von dem wir gehört haben oder noch nicht gehört haben, und alle werden das gleichzeitig sehen. Und dann steht, dann wird er seine Engel aussenden und die werden posaunen. Also, und das muss wohl ein beeindruckendes Posaunen sein, denn die Menschen werden dadurch wach. Nicht? Also die nehmen ihre Stöpsel aus den Ohren oder stehen aus dem Bett auf. Jetzt merken sie, da posaunt es vom Himmel, da passiert etwas ganz Außergewöhnliches, da fallen noch Sachen vom Himmel runter und plötzlich ist da Jesus. Und dann steht ja, dann werden ihn da auch die Engel begleiten, die da eben posaunt haben. Und dann wird er kommen und wird sein Reich aufrichten. Und es werden einige Punkte genannt in Matthäus 24, auch in anderen Stellen des Neuen Testaments, die sagen, wenn das passiert, dann ist es bald soweit. Hier steht zum Beispiel etwas drin vom Feigenbaum. Wenn der Feigenbaum grüne Blätter bringt, dann weißt du, jetzt ist bald der Frühling. Klar. Jetzt allerdings so, der Feigenbaum ist in der Bibel häufig ein Symbol für das Volk Israel. Und vermutlich ist das damit gemeint. Also wenn der Feigenbaum, der lange scheinbar tot war, nämlich im Winter, keine Blätter, plötzlich kommen dann wieder Blätter, es treibt aus, dann weißt du, jetzt ist bald der Frühling und jetzt wird alles grün. Übertragen auf Israel, Israel existierte lange als Volk so nicht, sondern es gab verstreute Juden überall auf der Welt. Und dann plötzlich sammelt Gott sein Volk wieder, ab 1948, in Israel, in dem Land, was er ihnen ursprünglich verheißen hat. Und ich glaube, das ist eine Deutung darauf, dass gesagt wird, wenn das passiert, dann denkt daran, bald ist es soweit. Wie die ersten Blätter am Feigenbaum den Sommer ankündigen oder den Frühling ankündigen, so kündigt das die zweite Ankunft Gottes an, die zweite Ankunft Jesu an. Und im weiteren Verlauf des Kapitels 24 wird uns noch erwähnt, überall auf der Welt wird das Evangelium verkündet. Was hier heute der Fall ist. Überall auf der Welt hören Menschen von Jesus Christus. Wir haben auch noch andere Kennzeichen, die dort genannt wurden. Beispielsweise, dass die Menschen viel von Gott reden, aber die Wahrheit Gottes vergessen und verdrängen. Dass Menschen mehr auf äußere als auf geistliche Sachen achten und so weiter und so weiter. Wir haben einige Punkte, von denen wir sagen könnten, es könnte tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass Jesus bald wiederkommt. Und am Ende sollten wir uns das ja wünschen. Wenn der ein oder andere zumindest ab und zu einmal das Vaterunser liest oder auch betet, dann betest du da ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist ja genau die Bitte dafür. Herr Jesus, komm bald. wie am Ende der Offenbarung. Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Und zwar warum? Weil wir wissen, dass dann das Leiden auf der Erde ein Ende haben wird. Dass da all die Ungerechtigkeit und Korruption und die Schmerzen, die Menschen einander antun, zu Ende sein werden. Und darauf hoffen wir. Weil wir wissen, dass der Wille Gottes auch für uns auf der Erde das Beste ist, was uns passieren kann. Dass wir wissen, dass im Moment viele Menschen eben durch den Widersacher Gottes verführt werden zu bösen Gedanken und zu bösen Taten. Und deshalb gibt es ja weltweit, überall auch heute, massenhaft Kriege und Gewalttat und auch kleinere Sachen, wo Menschen sich Böses antun. Und da sagen wir, wenn Jesus wiederkommt, dann wird das alles sein Ende haben. Und deshalb sollten wir uns darauf freuen. Ich lese nochmal einen zweiten Text, und zwar finden wir den in der Offenbarung. Da wird uns nämlich nochmal das Gleiche beschrieben, was wir gerade aus dem Munde Jesu gehört haben. Und zwar Offenbarung Kapitel 19. Offenbarung Kapitel 19, Abvers 11. Offenbarung 19, Abvers 11. Johannes spricht hier, der ja die ganze Offenbarung geschrieben hat. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet er und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt den Weinkelter des Grimms und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Hier wird uns nochmal genau dasselbe beschrieben. Jesus kommt wieder. Und hier wird dann noch gesagt, er ist dann auf einem weißen Pferd und er hat lauter Kronen auf seinem Kopf und keiner kennt seinen Namen als nur er selbst. Und dann wird gesagt, sein Name ist das Wort Gottes. Ja, sofort fällt uns als Bibelleser hier ein. Ach, Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ah, Jesus ist doch das Wort Gottes. Oder dann lesen wir am Ende König der Könige und Herr aller Herren. Das ist das, was schon am Anfang der Offenbarung als Titel Jesu genannt wird. Und dann wir sehen, sein Gewand ist in Blut getaucht. Das ist gemeint, Jesus ist für uns gestorben. Das Blut Jesu ist für uns vergossen worden, damit wir Vergebung der Schuld haben. Und dann sind da die ganzen Engel, die mit ihren weißen Pferden, so steht es zumindest da, und weißen Kleidern, dann angeritten kommen irgendwo vom Himmel. Also irgendwie, ich kann es mir ja nicht vorstellen. Ich habe auch meine Zweifel, ob das nun wirkliche Pferde in diesem Sinne sind. Naja, weil rein physikalisch natürlich, wenn ihr euch vorstellt, ein Pferd reitet durch die Luft, ja, das geht doch gar nicht. Die Schwerkraft, das Pferd hat doch keine Flügel. Also das würde ja runterfallen. Keine Ahnung, wie Gott das macht. Vielleicht sehen die aus wie Pferde oder vielleicht setzt Gott die Schwerkraft außer Kraft oder was weiß ich. Er tut einfach ein Wunder, dass die Pferde trotzdem fliegen können. Und auf jeden Fall, das ist beeindruckend. Im Matthäus-Evangelium haben wir gelesen, die Engel posaunen. Hier lesen wir, die kommen geritten auf weißen Pferden mit weißen Kleidungen und Jesus voran und glühenden Augen und einer Schwert aus dem Mund, wobei steht, mit dem Schwert, da richtet er die Menschen. Von daher, es könnte auch sein, dass hier die Maßstäbe Gottes gemeint sind. So wie das Wort Gottes wie ein Schwert verglichen wird, was zweischneidig ist, zu trennen Mark und Bein. Vielleicht ist das hier damit gemeint, dass Gott eben durch sein Wort Menschen richten wird. Und dass dann auch die Menschen, die heute über Gott spotten, dass sie sich dann dem Maßstab Gottes beugen müssen. Dass sie dann anerkennen müssen, Jesus ist gerecht. Und das kommt aus seinem Mund heraus. Und wenn dann eben steht, König aller Könige, Herr aller Herren, dass all diejenigen, die sich heute als wichtig ansehen oder auch die, die wir als wichtig ansehen, dann plötzlich keinerlei Bedeutung mehr haben, weil dann kommt der, der König der Könige ist, der weit über allen steht. Und wir dürfen mit ihm dabei sein. Wir dürfen mit den Engeln jubeln, wir dürfen mit ihm regieren auf der Erde. Das ist das, was hier dann alles mit in der Offenbarung geschrieben steht. Und das ist doch etwas, worüber wir uns zu Weihnachten sehr freuen können. Wir erinnern uns nicht nur an die Ankunft Jesu vor 2000 Jahren, das ist eine tolle Sache, da verdanken wir ihm, dass er uns gezeigt hat, wer Gott ist und wie wir zu ihm kommen können, sondern wir erinnern uns oder wir freuen uns darauf, Jesus wird wiederkommen. Das hat er versprochen. Und er wird wiederkommen, nicht irgendwie, dass es keiner merkt, sondern wir werden es alle merken. Also wenn ihr mal wieder nach Hause kommt und eure Ehefrau ist nicht da, müsst ihr nicht denken, oh, jetzt ist Gott gekommen, nicht? Ich habe es vergessen. Nein, was steht da? Die Posaunen der Engel und die Engel, die mit ihren Wagen dann kommen und das Zeichen am Himmel, das werden alle mitbekommen, da müsst ihr gar keine Angst haben. Aber lasst uns darauf hoffen und darauf freuen und ganz besonders in Phasen, wenn ihr die Perspektive zu verlieren droht, wenn ihr nicht mehr diese Perspektive habt. Wenn ihr den Eindruck habt, da geht doch in der Welt alles nur noch bergab. Da ist doch alles in der Welt immer gottloser. Und manchmal habt ihr ja recht. Und dann zu sehen, das ist aber nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott. Das ist alles nur das, was das vorbereitet. Und vorher gibt es eine Phase, wo die Menschen Gott ablehnen werden, wo sie mit ihm nichts mehr zu tun haben werden. Und wo sie meinen, sie selbst sind Gott. Sie selbst stehen an seiner Stelle. Aber wir wissen als Christen, das ist nicht das letzte Wort. Jesus hat versprochen, er kommt wieder und eben wir dürfen mit dabei sein. Wenn du noch nicht bewusst als Christ lebst, dann wäre das die Herausforderung zu sehen. Du feierst nicht nur zu Weihnachten eine Geschichte, einen Mythos, ein was weiß ich aus längst vergangener Zeit, sondern du denkst, ob du es dir bewusst machst oder nicht bewusst machst, du denkst an den König der Welt, an den Schöpfer, der das erste Mal gekommen ist und der das zweite Mal kommen wird. Und dann solltest du dich darauf einstellen. Und wenn Jesus sagt, ich gebe dir die Chance, dass dir deine Schuld vergeben wird, ich gebe dir die Chance, dass du wieder in Verbindung mit deinem Schöpfer, mit Gott kommst, dann nutzt die Gelegenheit. Und da ist Weihnachten ja durchaus ein guter Zeitpunkt dafür. Und dann kann Gott dir etwas schenken, was dir kein anderer Mensch schenken kann zu Weihnachten, nämlich Vergebung deiner Schuld und ewiges Leben und den Heiligen Geist in dein Leben hinein. Das kann Gott dir schenken, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen. Einfach mit ihm zu sprechen und zu sagen, ich bin von dir getrennt und ich will wieder in Kontakt mit dir kommen. Mach das doch. Und dann bist du mit dabei. Und dann kannst du mitjubeln, wenn andere sich erschrecken, weil sie merken, oh, da habe ich jetzt aber die falsche Entscheidung bisher getroffen. Dann kannst du mitjubeln und erwarten, Jesus kommt wieder. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr dann unterm Tannenbaum sitzt oder wenn ihr hier wieder im Gottesdienst seid oder wenn ihr überhaupt jetzt die nächsten Tage von Weihnachten noch verbringt, dass ihr so ein bisschen mal auch daran denkt. Nicht nur das kleine Kind in der Krippe, sondern der Herr aller Herren, der vom Himmel kommen wird, und auf den wir eigentlich warten und auf ihn hoffen, weil das eine tolle Sache sein wird. Ich bete gern an der Stelle noch mit euch. Ihr dürft dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank für Weihnachten 2019. Danke, dass wir uns wieder einmal daran erinnern dürfen, dass du uns so geliebt hast, dass du die himmlische Herrlichkeit verlassen hast, um auf die Erde zu kommen, um hier mit uns als Menschen zu leben, um uns etwas von deiner großen Liebe zu zeigen, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Danke, dass du an unserer Stelle dich hast bestrafen lassen für Sünde, die du nie begangen hast, aber die wir begangen haben. Danke, dass wir auch in diesem Jahr eine schöne Zeit haben mit Geschenken und Lichtern, die uns genau an das erinnern. Hilf du uns nicht zu vergessen, dass du wiederkommen wirst. Denn eigentlich, gerade diejenigen von uns, die mit dir leben, für die ist ja eine ganz tolle Sache. Danke dafür. Danke, Herr Jesus, dass du uns nicht einfach alleine lässt in einer Welt, die häufig oberflächlich ist oder korrupt ist oder lieblos ist oder grausam ist, sondern dass du das alles siehst. Dass du uns durch diese Welt hindurch begleitest und an der Hand nimmst und tröstest immer wieder. Aber dass wir wissen, du wirst dem allen auch mal ein Ende bereiten. Vielen Dank dafür. Herr Jesus, wir erwarten dich. Wir freuen uns darauf, wenn du kommst. Wenn du dein Reich aufrichtest. Wenn Gerechtigkeit herrscht, überall. Wenn kein Mensch mehr da ist, der einem anderen Böses zufügt. Und wir danken dir dafür, dass du uns diese Perspektive gibst, die uns aufmuntert, manchmal im Alltag, wenn wir das nicht so deutlich vor Augen haben. Amen.